Du setzt einen Mitarbeiter frei und postwenden, einen Tag später, zwei Tage später oder am gleichen Tag, erhältst du die Information, dass dieser Mitarbeiter bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses krankgeschrieben ist. Oder du bekommst eine Kündigung und parallel bekommst du auch direkt eine AU, mittlerweile eine elektronische AU. Wem jetzt gerade sich so die Nackenhaare sträuben oder sagen, ja, Daniel, habe ich diese Woche schon zweimal erlebt. Ja, darum soll es heute gehen. In diesem Podcast, es gibt eine Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie und da gab es ein neues Urteil vom LAG vom 18.04.24. Ich muss es ablesen aus Niedersachsen. Und ihr wisst, es ist ein rechtliches Thema. Und bei rechtlichen Themen hole ich mir immer eine Kompetenz an die Seite. Und zwar Dr. Alexander Bissels von CMS. Herzlich willkommen, Alex. Ich freue mich auf dieses hervorragende, tolle, spannende Thema.
Vielen Dank, lieber Daniel. In der Tat ein spannendes Thema. Ich freue mich auch, dass du mich wieder hier in deinen Podcast eingeladen hast. Sehr schön.
Ja, da kommen wir gleich mal zu dem Szenario. Muss ich denn, wahrscheinlich pauschal, ich weiß, pauschal aussagen kann man nicht so, aber kann ich das denn anfechten, wenn ich eine Kündigung von einem Mitarbeiter bekomme und auch gleichzeitig bekomme ich die Krankmeldung bis zum Arbeitsverhältnisende, wo man dann immer so das Geschmäckle hat, der ist doch gar nicht krank, der hat keinen Bock mehr weiter zu arbeiten.
Ja, du sagst es, das hat Geschmäckle, ne? Das kommt ja in der Praxis auch häufiger vor, als man so landläufig meint. Und jeder weiß wahrscheinlich von Fällen aus seiner eigenen betrieblichen Praxis, wo das vorgekommen ist. Und das ja ärgert einen sozusagen, gerade wenn das so die, ich sage jetzt mal, üblichen Spezialisten sind, die jetzt in der Vergangenheit da schon etwas auffällig gewesen sind. Und mutmaßt natürlich, dass der Mitarbeiter sich da noch was einstecken möchte, also die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall zu erhalten, ohne dass er dann natürlich eine Arbeitsleistung erbringen muss. Aber du sagtest gerade anfechten. Ja, anfechten kann man da relativ wenig. Man kann natürlich versuchen, ja, die Entgeltfortzahlung nicht zu leisten. Also indem man bezweifelt, dass der Mitarbeiter entgegen seinem Vortrag, entgegen seiner Darbietung gar nicht arbeitsunfähig erkrankt ist. Und das geht ja nach dem gesetzlichen Muster wie folgt. Der Mitarbeiter meldet sich krank, zeigt an, er ist arbeitsunfähig. Und wenn er dann länger erkrankt ist, muss er dann nach alter Rechtslage die sogenannte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des Arztes vorlegen. Spätestens am vierten Tag laut Gesetz, beziehungsweise wenn das, kann man als Arbeitgeber natürlich auch ab dem ersten Tag verlangen, wenn das dann angeordnet ist. Und seit dem 1.1.2023, hattest du ja auch bereits schon gesagt, gibt es diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für gesetzlich Versicherte, zumindest zur Vorlage für den Arbeitgeber nicht mehr, sondern es erfolgt ein elektronisches Abrufverfahren bei der Krankenversicherung, wo man sich dann die betreffenden Daten als Arbeitgeber ziehen muss. Das heißt, der Arbeitnehmer kommt seiner Verpflichtung schon nach, indem er sich arbeitsunfähig meldet, sagt, ich komme nicht und dann die voraussichtliche Dauer anzeigt und den Rest muss der Arbeitgeber dann erledigen. In den von dir dargestellten Sachverhalten, sprich der Arbeitgeber kündigt oder der Arbeitnehmer spricht eine Kündigung aus, reicht zeitgleich oder im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang damit eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ein oder mehrere Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, die dann sozusagen geschlossen bis zum Ablauf des Arbeitsverhältnisses dann reichen. Dann kann nach neuerer Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes der Arbeitgeber zunächst einmal behaupten, und dass er gar nicht arbeitsunfähig ist und den hohen Beweiswert, so sagt die Rechtsprechung, dieser Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dann erstmal in Abrede stellen und bestreiten. Heißt also, er muss dann erstmal die Entgeltfortzahlung nicht bezahlen und es ist dann am Arbeitnehmer, ja, den Anspruch dann möglicherweise auch gerichtlich geltend zu machen und selbigen durchzusetzen. Also nur weil man dann diesen Beweiswert erschüttert hat, heißt noch nicht, dass man da als Arbeitgeber mit durchkommt, sondern das kann dann im Rahmen der prozessualen Auseinandersetzung dann durchaus noch etwas schwieriger werden, weil der Arbeitnehmer dann seinerseits vortragen kann, ich war doch krank, ich hatte die und die Symptomatik, die und die Beschwerden und die Behandlung wurde veranlasst und üblicherweise wird dann auch der Arzt dann als Zeuge benannt, von seiner Schweigepflicht entbunden und wird dann da eben auch im Rahmen einer Zeugenvernehmung, wenn es dann beweiserheblich ist, dann gehört und kann dann natürlich sehr wohl behaupten und belegen, dass er möglicherweise krank war. In der Praxis läuft das dann natürlich so ab, weil Ärzte haben ja auch einen höheren Umschlag an Patienten. Die können sich natürlich nicht an jeden Einzelfall erinnern, gerade wenn das so Monate oder gar Jahre zurückliegt. Die nehmen dann ihre Akten mit, blättern da ein bisschen drin rum und sagen dann, ja, laut Aktenlage ist das und das hier vorgekommen. Ich habe das und das dokumentiert, der war krank. Ja gut, damit ist die Geschichte dann meist am Ende. Aber die Frage ist ja, und das meine ich, sollte man durchaus im Auge behalten, im Blick behalten. Nicht, dass man das vielleicht flächendeckend macht, aber dass man sich solche Fälle dann mal genauer anschaut und dann mal so ein bisschen hinterfragt, ja, wie ist denn diese ganze Historie? Gibt es ernsthaft Zweifel daran, dass es nur ein Fake ist, dass der gar nicht krank ist? Und in den Fällen, also gerade im Zusammenhang mit Kündigungen und dann Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder einer dann gemeldeten Krankheit, die dann bis zum Ablauf des Arbeitsverhältnisses andauert, kann man durchaus mal in Anführungsstrichen riskieren, die Entgeltfortzahlung dann zurückzustellen, mal abzuwarten, wie der Mitarbeiter reagiert. Denn, ich sag mal so, derjenige, der Dreck am Stecken hat, gibt es natürlich solche und solche, ob die dann versucht sind, diese Ansprüche auch dann gerichtlich durchzusetzen und dann auch mit dem Arzt, der ja dann auch irgendwo da ins Spiel kommt, da gemeinsame Sache macht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Ärzte da jetzt auch nicht ganz so amused sind, gerade wenn die noch so im Hinterkopf haben, das war so ein Gefälligkeitsattest, dass die da nicht als Zeuge aussagen wollen, weil das ist ja auch alles mit, können ja auch Straftaten darstellen. Die unerlässliche Falschaussage als Zeuge ist strafbewehrt und auch das Ausstellen falscher Gesundheitszeugnisse, also falscher Atteste. Die kann auch nach Corona, ne, wo das ja auch verstärkt vorgekommen ist, dass solche Atteste ausgestellt wurden, kann auch dann mit Strafen belegt werden. Ne? Und die spielen natürlich dann auch mit ihrer Zulassung als Arzt.
Ja, das ist natürlich, du hast gerade angesprochen, wir hatten ja 2-3 spannende Jahre, wo das auch per Telefon dann möglich war, sich auch krank zu melden, ohne dass man den Arzt aufsucht und hat seine Symptome gesagt und dann hat der Arzt denjenigen dann krank geschrieben. Ich weiß nicht, wie die das geprüft haben. Keine Ahnung, dafür bin ich nicht Arzt. Ich sehe die gerne immer von außen, also ich muss da nicht jedes Mal hin. Es geht man meist hin, wenn man krank ist und ich mag es, wenn ich gesund bin. Derzeit habe ich ein bisschen Husten, aber alles gut, Leben geht weiter. Aber heute Morgen war ich und habe mir was verschreiben lassen, deshalb war ich gerade beim Arzt. Was die Idee ja auch dahinter ist, ja, es kommt eine Kündigung, der Mitarbeiter möchte sich seinen Urlaub, möchte den Urlaub nicht nehmen, möchte seine Überstunden nicht nehmen, möchte vielleicht nicht mehr in den Einsatz gehen, hat keine Lust mehr darauf und zeigt das eventuell, ich will auch nicht gerne sagen alle, aber man kennt ja so die Kandidaten und ich finde, es ist auch keine schöne Art und es zeigt auch immer so ein bisschen vom Charakter, wenn man auch mal ein Arbeitsverhältnis kann man auch mal beenden und dann kann man trotzdem noch bis zum Ende dann durchziehen. Oder man sagt, pass auf, du, ich möchte nicht mehr, meine Motivation ist G0, lass uns doch irgendwie eine Lösung finden, stell mich frei oder ja, dass man einfach ins Gespräch kommt, weil man sieht sich häufig 2-3 Mal im Leben.
Absolut.
Und ich sage auch immer so ein bisschen Karma, ne? Karma is the bitch. Ne, kann man, ist eigentlich nicht so mein Wording, aber vielleicht so, ne, Dinge können einen auch wieder einholen. Und es ist ja auch nicht schön, da zum Arzt zu gehen und dann irgendwas vorzuspielen, was vielleicht gar nicht der Tatsache entspricht. Ist ja auch nicht jedermanns Sache. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es bei einigen Kandidaten auch irgendwie zum guten Ton gehört. Das ist so dabei, das ist so üblich, das macht man halt. Und ich kann ja danach, neuer Arbeitgeber, kann ich ja erstmal gar keinen Urlaub nehmen. Ich bin so gestresst, ich habe so viel zu tun gehabt. Jetzt mache ich erstmal 2-3 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen, je nachdem, wie lang die Kündigungsfrist auch ist. Erstmal gar nichts. Und kann ich nicht gutheißen, finde ich auch nicht gut und sicherlich auch belastet eher die Gesellschaft, die Kassen auch. Wenn der Mitarbeiter arbeiten würde, ja, wäre das sicherlich.
Ja, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Karma is a bitch. Also da bin ich jetzt auch weit von entfernt, alle über einen Kamm zu scheren, ne? Dass man sagt, alle betuppen dann, gerade im Zusammenhang mit Beendigung von Arbeitsverhältnissen, das möchte ich gerne nochmal ausdrücklich klarstellen, dass das sicherlich nicht die Mehrheit oder der überwiegende Teil der arbeitenden Bevölkerung ist, aber es kommt nun mal vor, wie auch die einschlägigen gerichtlichen Entscheidungen zeigen, dass es da ja auch schwarze Schafe gibt. Und da meine ich, muss man als Arbeitgeber auch schauen, dass man da sein Geld zusammenhält und dann jetzt nicht auch mit Blick auf eine negative Vorbildwirkung zu anderen Mitarbeitern, die das möglicherweise mitbekommen, dann so eine Art Persilscheine ausstellt und sagt, naja, wenn du gekündigt wirst oder kündigst und dann dich dann krank meldest, dann kriegst du nochmal 6 Wochen Entgelt, ohne dass was tun musst, kommst dein Urlaub noch abgegolten, AZK wird ausgezahlt, etc. pp. Also das sehe ich schon als ein berechtigtes Interesse, wie du gerade sagtest, der wirtschaftlichen Belastung des Arbeitgebers, aber natürlich auch der Allgemeinheit. Und die da.
Ja, und da muss man einfach mal sprechen. Das wird oft so totgeschwiegen, ne? Und ist irgendwie dann auch, ja, das ist halt so und da musst du mit rechnen. In der Zeitarbeit wissen wir auch häufig, dass man damit rechnen kann, weiß dann, ach ja, ne, habe ich mir gedacht und er geht dann auch nicht mehr arbeiten. Ich befürworte das in keinster Weise und ich weiß, dass du das auch nicht machst und ich, wahrscheinlich keiner der lieben Zuschauer und Zuhörer wird das irgendwie sagen, ach, das ist gut, ne? Aber irgendwie da auch nochmal hinterfragen, muss das so sein? Kann man sich nicht ordentlich auch bei einer Trennung, ja, bei einer Aussteuerung, das habe ich letztes Mal Edgar Schröder schon Aussteuerung, finde ich auch eine Freisetzung, ist auch ein anderes Wort dafür, aber so eine Aussteuerung kann man doch auch darüber offen reden. Aber auch da sind die Arbeitgeber auch gefordert, das auch offen anzusprechen und zu gucken, gerade wenn ich weiß, ich habe so einen Kandidaten, dann spreche ich es doch vielleicht mal aktiv an und vielleicht kommt dann doch keine AU rein. Grundsätzlich die elektronische Arbeitsunfähigkeit ist auch, finde ich, nicht ganz so glücklich, weil auch die Verlängerung, wir kriegen das ja gar nicht mit, auch wenn der Mitarbeiter sagt, er ist weiterhin krank gemeldet, du trägst das irgendwie ein, du rufst es dann nachher ab, dann kriegst du dann eine Rückmeldung, ist krank oder nicht, du musst ein berechtigtes Interesse haben, du kannst also nicht irgendwie pauschal das irgendwie so machen, du musst also schon einen Sachverhalt haben, dass du das anfordern kannst, dann kriegen das einige Ärzte nicht hin, ja, einige stellen dann doch noch die gelben Scheine oder rosanen Scheine dann aus und dann bekommt man die dann noch. Aber es ist halt für den Mitarbeiter doof, es ist für den Arbeitgeber doof, der das dann nicht weiß, wie es weitergeht. Du hast auch keinerlei, ist es ein Zutritt oder nicht, das siehst du ja alles nicht. Ja, ist es vielleicht eine andere Krankheit? Ja, könntest du dann sagen, oh, ich bin jetzt schon aus, da war ja schon mal vor 4 Wochen schon mal krank, deswegen, deshalb können wir nach 2 Wochen die Lohnfortzahlung einstellen. Das siehst du ja dann alles nicht. Und das, finde ich, ist nicht so ganz glücklich. Und du siehst auch nicht, welchen Arzt, dass du da irgendwie auch mal gucken könntest, so, ne? Was könnte das so sein? Ja, jetzt sagen einige wieder Datenschutz, aber es geht ja grundsätzlich, wollen wir ja, dass unsere Mitarbeiter arbeiten gehen, ja, dass es die sich wohlfühlen, dass die gerne arbeiten gehen. Ja, aber das ist sicherlich nicht förderlich, wenn man weiß, wenn man gar nichts weiß, wenn man so im Dunkeln tappt. Ne? Und der Mitarbeiter kann ja einfach nicht ans Telefon gehen, dann machst du ja nichts.
Ja, genau. Also das,
er hat seine
Meinung. Sicherlich wird wird das erschwert durch das elektronische Meldeverfahren. Das mag damit zusammenhängen, dass das System an sich noch nicht störungsfrei läuft, obwohl es jetzt schon seit 1,5 Jahren eigentlich implementiert ist. Das mag damit zusammenhängen, dass die Ärzte nicht rechtzeitig oder mit der gebotenen Eile, ohne das jetzt aber auch pauschal zu meinen, da mag es solche und solche geben, die Daten dann da einpflegen. Und das kann natürlich für den Arbeitgeber ein Problem, gerade mit Blick auf die Abrechnung dann bedeuten, weil er dann den ganzen Hintergrund nicht kennen, ne? Also wie du gerade ja schon geschildert hast. Ist es eine Fortsetzungserkrankung? Ist es möglicherweise der gleiche Arzt, der dann wiederum über einen verlängerten Zeitraum krank schreibt? Und das mögen alles Indizien sein, die man anführen kann, um dann auch eine Entgeltfortzahlung tatsächlich zu verweigern. Aber wichtig ist eben, jetzt unabhängig davon, ob der gelbe Schein, der immer noch ausgestellt wird, zumindest für den Arbeitnehmer, und da gibt es ja auch gewisse Workarounds in Anführungsstrichen und Praktiken, dass die immer noch verlangt und auch vorgelegt werden. Oder ob man das über das elektronische Meldeverfahren macht. Also wenn man da Befürchtungen hat und sieht, dass dann eben bis zum Ablauf des Arbeitsverhältnisses dann der Mitarbeiter nicht mehr erscheint nach dem Erhalt einer Kündigung. Und dadurch, dass wir ja nachgelagert, also das Zeitarbeitsunternehmen ja doch nachgelagert abrechnen, kann man natürlich gucken, ist er dann bis zum Ende dann wieder aufgetaucht, ja oder nein. Kann man natürlich dann den Lohnumlauf noch insoweit stoppen und sagen, ja, wir warten mal ab und gucken uns das mal an, bis wir dann hier die richtige Datenlage haben und gucken dann. Wir machen aber erstmal vorsorglich von unserem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch und bestreiten dann erstmal, dass er tatsächlich einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung hat. Also gerade im Beendigungssachverhalten bei Kündigungen sollte man da auf Grundlage der neueren Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes durchaus kritisch mit umgehen und dann im Zweifel da auch sich etwas robuster aufstellen und sagen, dass man sich diese Rechtsprechung zu eigen macht und dann die Entgeltfortzahlung dann nicht gewährt. Weiterer Punkt, das ist die Entscheidung, die du gerade angesprochen hast, vom Landesarbeitsgericht vom 18.04.2024. Das hat jetzt nochmal so einen anderen Zungenschlag bekommen. Das ist auch vom Bundesarbeitsgericht im letzten Jahr entschieden worden. Es gibt die sogenannten Arbeitsunfähigkeitsrichtlinien. Das sind ich sage mal so behördlich, in Anführungsstrichen, öffentlich-rechtliche Vorgaben von gemeinsamen Ausschuss, die sozusagen gewisse Vorgaben machen, wann, unter welchen Umständen und wie ein Arzt krank zu schreiben hat. Da steht dann sowas drin, dass man im Grundsatz nicht länger als 2 Wochen dann krank schreiben darf, dass man im Grundsatz nur, ne, es gibt gewisse Ausnahmen natürlich, aber das würde jetzt hier zu weit führen, im Grundsatz dann nur nach einer persönlichen Vorstellung, also körperliche Untersuchung oder dann zumindest, wie du das heute Morgen gemacht hast, dass man da persönlich antritt und sich dann vom Arzt dann, untersuchen lässt und das dann eben nicht per Ferndiagnose machen lässt. Ne? Und Verstöße gegen diese Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie, das ist also wie gesagt so rein das Innenrecht, will ich mal so formulieren, für die Ärzte, wie sie sich beruflich zu verhalten haben. Wenn es da Verstöße gibt, auch da ist die Rechtsprechung den Arbeitgebern noch ein Stück weit entgegengekommen, kann man das eben für sich nutzbar machen und sagen, nee, das verstößt eben gegen diese Richtlinien, die ja erstmal nur die Ärzte binden. Vielleicht hat der Arbeitnehmer da gar nichts mehr zu tun, sondern der Arzt hat dann einfach nur das Ganze nicht so ernst genommen. Auch das ist ein Indiz, um dann zu sagen, du hast gar keinen Anspruch auf die Entgeltfortzahlung und das behalte ich erstmal ein, beziehungsweise zahle ich die nicht aus. Und auch in dem Fall müsste der Mitarbeiter dann klagen, sagen, ich war krank, der Arbeitgeber müsste dann darlegen, ja, aber da gibt es gewisse Verstöße gegen die Richtlinie. Er erschüttert dann den Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheid.
Aber er ist in Beweispflicht, ne? Also der Mitarbeiter muss das dann beweisen.
Ja, in dem ersten Schritt, ja, das ist so ein Schwebezustand, ne? Also wenn man jetzt die alte Rechtslage beschaut, wo er dann noch verpflichtet war, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, also das dieses Attest vorzulegen, wo der Arzt unterschrieben hat und so weiter, hat die Rechtsprechung gesagt, von dieser ärztlichen Bescheinigung geht eben ein sehr hoher Beweiswert aus. Und wenn der Arbeitnehmer diese vorlegt, geht erstmal eine Art Vermutung davon aus, dass er wirklich krank ist und dass er auch einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung hat, sofern dann die gesetzlichen Bestimmungen und die Voraussetzungen erfüllt sind. Und der Arbeitgeber ist gehalten, gewisse Indizien vorzutragen, die dann dem entgegenstehen und sagen, ja, das mag so sein, dass diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zunächst einmal einen hohen Beweiswert hat, aber diesen vermag ich erschüttern aus den und den Erwägungen. Beispielsweise, der war dann aber bis zum Ablauf der Kündigungsfrist erkrankt, er wurde nur per Ferndiagnose telefonisch dann krankgeschrieben oder er ist dann direkt mal für 4 Wochen krankgeschrieben worden. Und wenn das eben vorgetragen wird, ist es dann am Arbeitnehmer seinerseits wieder vorzutragen, warum er doch krank gewesen ist. Und das ist dann die nächste Stufe, die ich gerade schon geschildert habe. Er muss dann sagen, warum, weshalb, wieso er krank war, was für ein Krankheitsbild er hatte, welche Beschwerden er hatte. Und dann kommt dann eben der Arzt ins Spiel, wenn das Gericht das als erheblich ansieht und vernimmt ihn dann möglicherweise als Zeugen. Also das sind verschiedene Stufen, die es dazu durchlaufen gilt. Aber die Frage ist ja, ob das dann so weit eskaliert. Also wenn derjenige Mitarbeiter, der da so ein bisschen Dreck am Stecken hat und vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, der wird vielleicht eher dann den lieben Gott einen guten Mann sein lassen.
Keine Folge-AU einreichen zum Beispiel.
Beziehungsweise dann auch jetzt nicht das in einen Prozess eskalieren, mit der Folge, dass er den Arzt damit reinziehen muss. Und wenn der Mitarbeiter schon weiß, naja, das war eigentlich ein Gefälligkeitsattest oder Gefälligkeitskrankschreibung, wird der Arzt ihm vielleicht auch die Ohren langziehen und sagen, nee, Freundchen, also das lassen wir mal schön sein. Das war jetzt mal nicht der Versuch, aber lass mich mal schön da raus. Oder das war's dann mit unserer Patienten-Arzt-Beziehung. Also es ist schon ein bisschen diffiziler. Man sollte da auf jeden Fall, gerade bei Trennungsfällen, sollte man da schon etwas sensibilisiert sein als Arbeitgeber und das mal genauer sich anschauen und hinterfragen. Klar, müsste man jetzt gerade im Blick auf die Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie mal wissen, was drinsteht. Ne? Aber die kann man sich ja im Internet mal anschauen und dann sich so die klassischen Punkte, die man ja da noch findet, sich durchaus mal vergegenwärtigen und dann auch eine interne Weisung an die Mitarbeiter, an die Internen geben. So, wenn das und das vorkommt, bitte nochmal genauer drauf schauen und erwägen oder dann die Entgeltfortzahlung nicht gewähren, kann man ja den Mitarbeiter und sollte man den Mitarbeiter ja auch mitteilen dann. Ne? So, wir haben ja die und die Indizien, dass du gar nicht krank bist. Sonst hat das natürlich so ein gewisses Eskalationspotenzial, wenn der dann einfach auf seiner Lohnabrechnung dann irgendwie dieses Entgelt da nicht vorfindet. Ne? Also da sollte man auch, wie du gerade sagtest, mit offenem Visier offen kommunizieren. Und möglicherweise reicht das ja auch schon aus, um ihm dann ein in Anführungsstrichen schlechtes Gewissen zu machen, zumindest bei denjenigen, die dann gar nicht krank sind und dann auch eine Eskalation zu vermeiden, die dann ja auch eine prozessuale Auseinandersetzung münden kann, die ja dann wiederum Zeit und Geld kostet, ne, muss man ja auch ganz klar sagen. Aber da muss man möglicherweise sich Gedanken zu machen und dann auch eine generalisierende Richtlinie verfassen oder zumindest eine Weisung erteilen, wie man mit solchen Fällen umzugehen hat, um da auch eine gewisse Struktur reinzubekommen, um Wildwuchs zu verhindern, dass also dann jeder Interne so, der andere so und der andere wiederum abweichend dann sich verhält. Also das kann sich dann in der Breite natürlich schon lohnen, weil man natürlich dann so ja dann das Ziel Mitarbeiter eben nicht dazu verleitet, in solchen Fällen sich dann krank zu melden, sondern zu arbeiten, was ja dann auch wieder für den Arbeitgeber, für das Zeitarbeitsunternehmen günstig ist, und natürlich auf der anderen Seite ja die doppelte Kostenbelastung, keine Arbeit und dann noch Geld bezahlen vermeidet. Ne? Keine Arbeit, keine Vergütung vom Kunden und dann noch dann die Entgeltfortzahlung draufzusatteln. Also das ist schon eine Möglichkeit, je nachdem wie groß das Unternehmen, der Betrieb ist und wie hoch da die Krankenquote ist und die Fluktuation und so weiter, kann das durchaus eine Möglichkeit sein, da auch gewisse Cost-Savings zu generieren. Dann, ich meine, es ist nicht unlauter, dass man den Mitarbeiter was wegnimmt, sondern dass man da durchaus die von der Rechtsprechung entwickelten Tendenzen aufgreift und sich diese auch dann berechtigterweise nutzbar zu machen.
Ja, bin ich auch bei dir. Das LAG hat ja das auf ein Verfahren ja oder einen Antrag ja reagiert, wo es noch gar keine elektronische AU gab. Also ist ja wahrscheinlich eher davon auszugehen, dass es jetzt noch eher diesen Sachverhalt, der gegeben ist, dadurch, dass es halt elektronisch auch ist, wir noch weniger Informationen haben, es noch leichter ist, vielleicht auch diese AU sich zu holen.
Ja, klar, also ich meine, das wird also ein Missbrauch ist natürlich dadurch erleichtert, ne? Klar, weil die Datenlage für den Arbeitgeber natürlich schwieriger wird. Ne? Er weiß eben nicht mehr so viel, wie er dann vormals wusste. Das erschwert das Ganze. Man muss eben sehen, wie sich die Rechtsprechung jetzt weiterentwickelt. Wie gesagt, auch dieses LAG-Urteil, auch die BAG-Entscheidungen bezogen sich alle auf Zeiträume, wo man dann noch klassisch die körperliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen musste. Aber ich meine, was damals galt, also wenn man dann den hohen Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung immer in den Vordergrund geschoben hat, muss meines Erachtens erst recht gelten, wenn man jetzt dieses rein digitale Verfahren hat und man dann noch berücksichtigt, dass der Arbeitgeber ja doch eine schwierigere Situation, eine schwierigere Ausgangslage vorfindet. Und wenn es da gewisse Indizien gibt, die einen schon nach alter Rechtslage dazu befähigt haben, die Entgeltfortzahlung nicht zu gewähren, muss es erst recht gelten, wenn man jetzt diese elektronische Meldepflicht dann hat oder Abruf.
Das ist aber jetzt ja nichts Spezielles, Alex, was nur für die Zeitarbeit war, sondern ist ja allgemeingültig. Ne? Es geht um die AU und diese Richtlinien, dass man die anfechten kann. Und man hat natürlich als Arbeitgeber da auch eine gewisse Macht, auch eine Möglichkeit, wenn man dem Mitarbeiter die Gehaltszahlung verwehrt, ist es, ich habe das auch schon mal gespürt bei meinen damaligen Arbeitgeber, wenn auf einmal die Gehaltszahlungen ausbleiben, dann ist es schon etwas, das spürst du. Das spürst du direkt. Da schärft man die Antennen und da ist man schon irgendwie auch kompromissbereiter. Aber kein Pauschal, ne? Sagen hier alle jetzt einfach mal Entgeltfortzahlung nach Kündigung zahlt einfach mal nicht.
Da muss ich mal kurz reinspringen, du hast natürlich recht. Also erstens, erste Frage, ja, es gilt für alle, das ist jetzt kein zeitarbeitsspezifisches Thema. Zweiter Punkt, den du gesagt hast, ja, auch dem Arbeitgeber wird natürlich da ein scharfes Schwert an die Hand gegeben und dass man jetzt einfach dann pauschal bei irgendwelchen Krankheitsfällen dann die Entgeltfortzahlung einstellt, ist natürlich damit nicht gemeint, sondern es sollte natürlich dann gewisse Vorgaben interner Natur anhand der Rechtsprechung herausdestilliert werden, wann das der Fall ist. Ne? Also sonst machst du dich ja möglicherweise auch angreifbar gegenüber der Bundesagentur, wenn du dann einfach beliebig und willkürlich dann die Entgeltfortzahlung nicht gewährst und dann zum Fälligkeitszeitpunkt das Entgelt nicht ausschüttest. Da musst du natürlich auch schon ja gegenüber den Behörden gewisse Anhaltspunkte darbieten, warum, weshalb, wieso du das nicht gezahlt hast oder einbehalten hast oder irgendwie sowas. Deswegen ist da auch wiederum eine Dokumentation, das meine ich jetzt eben, nicht nur gegenüber dem Mitarbeiter, dass man ihn darauf vorbereitet, du bekommst kein Geld, sondern damit man auch was in der Hand hat, ne, wo dann drin steht, so, das ist der Sachverhalt, deswegen zahlen wir dir keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.
Was würdest du da empfehlen? Eine Aktennotiz, würde das reichen?
Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie das dann ausgestaltet ist. Also der Sachverhalt sollte, also man kann natürlich die Mitarbeiter sagen, wir zahlen keine Entgeltfortzahlung, weil wir bestreiten, dass du dazu berechtigt bist. Aber es sollte natürlich auch dann entweder das schreiben, auch damit das für die Mitarbeiter nachvollziehbar und erklärbar wird, warum, weshalb, wieso. Also das sollte schon rein, dann erspart man sich auch einen Aktenvermerk, weil dann steht ja der Sachverhalt schon in dem Schreiben drin. Also man kann natürlich dann zusätzlich noch eine Aktennotiz fertigen, aber wenn man es dann schon als Aktennotiz vorbereitet, dann kann man es ja auch in ein Schreiben reinpacken. Und dann, wie gesagt, offenes Visier, möglicherweise reagiert der Mitarbeiter ja ganz anders wie gedacht und erklärt sich dazu ja nochmal und trägt zur Aufklärung bei, denn du sagtest ja gerade zu Recht, man kann Mitarbeiter dann relativ schnell, gerade wenn man dann keine großen Rücklagen hat, dann in problematische Situationen bringen, wenn dann Liquidität auf einmal im Monat fliegt.
Auch umgekehrt, ne? Also auch das, ne? Könnte, keine Ahnung, ich skizziere mal, ein Großkunde meldet auf einmal 20 Mitarbeiter ab, du musst wirtschaftlich denken, hast keine adäquaten Aufträge, dass du mal eben 20 Mitarbeiter umsetzen kannst, dann müssen über Freisetzungen muss dann nachgedacht werden. Und wenn diese Mitarbeiter dann alle nicht mehr dann arbeiten gehen, also manchmal sind die auch noch bei dem Kunden ja noch im Einsatz, ne? Also es ändert sich eigentlich nichts für die, man kündigt auf dem Auftrag, weil man irgendwie weiß, es geht da nicht weiter, es wird nicht verlängert, kommt in eine nächste Stufe, die der Kunde nicht mehr bezahlt, oder auch das Thema der maximalen Überlastungsdauer, natürlich auch solche Themen können halt sein, oder Übernahme durch einen Marktbegleiter, auch das sind Dinge, die da passieren. Also da finde ich schon auch gut, wenn man da ein paar Instrumente an der Hand hat, dass man sich zumindest auch mal wehren kann, weil das kann auch existenziell für die Firma werden. Wir haben ja nicht alle 1500 Mitarbeiter, ne? Und da fällt das vielleicht nicht so auf, aber für eine kleine Zeitarbeitsfirma mit 20, 30 Mitarbeitern, wenn da 2, 3 Mitarbeiter das regelmäßig so machen, ist das schon ganz schön Geld, was da auch dem Arbeitgeber vorenthalten wird. Was eigentlich nicht in Ordnung ist, nur weil es irgendwie ist ja einfach, da gehe ich nicht mehr arbeiten, warum soll ich denn noch da mehr die Arbeit machen?
Ja, das wird natürlich, also jetzt ohne das jetzt wieder so generalisieren zu meinen, aber dadurch, dass man ja gegenwärtig auch die Möglichkeit hat, sich dann erleichtert krank schreiben zu lassen über Telefon, fernmündliche Diagnosen und wie auch immer, will ich gar nicht sagen, dass man Mitarbeiter geradezu verleitet, aber denjenigen, der dann da Schindluder betreibt, das mag die Ausnahme sein oder nur ein kleiner Teil, aber das wird begünstigt natürlich durch solche Anforderungen, die ja sicherlich im globalen oder allgemeinen Rahmen durchaus Sinn machen, um dann auch die Ärzte zu entlasten, dann ist nicht die Praxen immer da so voll zu haben. Und zwar da gerade, wenn das dann so Zeiten im Winter sind, ist, wo es dann mit Erkältungs- und Atemwegskrankheiten ja dann immer steil bergauf geht, hat er sicherlich seine Berechtigung. Aber wenn man das jetzt aus einer reinen Arbeitgeberperspektive betrachtet, ist es natürlich nicht förderlich, weil dann eben auch Missbrauch begünstigt werden kann.
Okay. Gut, Alex, LAG Niedersachsen, 18.04. Urteil haben wir jetzt, glaube ich, ausgiebig drüber gesprochen. Wie die Richtlinien noch aussehen, kann sich jeder auch gerne nochmal per Google irgendwie ziehen, mal eingeben. Da kriegt ihr die Richtlinien. Haben wir dazu noch was Wichtiges vergessen? Du weißt, dem Gast gehört immer das letzte Wort. Was haben wir? Gibt es noch einen Punkt, den wir auf jeden Fall hätten noch ansprechen sollen aus deiner Sicht?
Also inhaltlich würde ich da jetzt nicht weiter ausführen, aber ich meine nur nochmal an alle, die dir jetzt zuhören. Also man sollte da eine gewisse Awareness entwickeln, sich darüber Gedanken machen, konzeptioneller Natur, und dann ein System entwickeln anhand der Vorgaben der Rechtsprechung, um dann solchen Missbrauch entgegenzuwirken. Nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Erwägungen, sondern auch eben um eine negative Vorbildwirkung zu erzielen, zu verhindern und auch zu einer gewissen Disziplinierung beizutragen. Also dass man das den Mitarbeitern da jetzt nicht zu leicht macht, was aber nicht heißt, dass man da jetzt den Rahmen oder die Schrauben da so weit andreht, dass man dann in einen Bereich reinkommt, wo man sagt, naja, da hast du, lieber Arbeitgeber, noch ein bisschen overpaced.
Ja, so. Wir werden ja auch geprüft regelmäßig, also auch da wird genau hingeguckt. Und da könnt ihr euch ja sicher sein, bei jeder Prüfung gucken die genau dahin, wo Mitarbeiter kein Geld bekommen, da wird genauer hingeguckt. Und deshalb gut dokumentieren und temporär mal einsetzen, nicht pauschal, das auch nicht seriös, so wollen wir auch nicht arbeiten. Und man kann da nicht alle über einen Kamm scheren, da hast du vollkommen recht. Alex, ja, wieder ein toller Podcast geworden mit vielen wertvollen Input, wie ich finde. War für mich auch wieder mal bereichernd, dass man ein bisschen weiß, man hat jetzt auch mal eine Möglichkeit, sich auch dagegen zu wehren. Also es gibt die Option. Und gerade beim Gehalt, also nachzahlen kann ich ja immer, ne? Das ist ja auch, ne? Das ist ja, aber auch da bitte als Arbeitgeber auch bitte daran denken, wenn ihr keine Lohnzahlung macht, weil ihr da Bedenken habt, kann der Mitarbeiter auch in eine Misere reinkommen. Und auch da müsst ihr gucken, Pfändungsfreibeträge, irgendwie müssen da auch irgendwie teilweise berücksichtigt werden. Guckt da auch mal ein bisschen genauer hin. Aber da bin ich ja auch nicht so der Experte für. Aber ne, auch da muss man ein bisschen gucken, dass man auch die Pfändungsfreigrenzen dann auch einhält und auch ein bisschen an die Mitarbeiter denkt, kommt einfach ins Gespräch, dann muss das vielleicht gar nicht nötig sein. Und auch, wenn du, lieber Mitarbeiter, intern wie extern einfach auch mal zuhörst, du musst ja nicht immer ausscheiden, dich dann auch krank melden. Man kann auch einfach ordentlich sich verabschieden und bis zum Ende auch arbeiten. Ist einem noch keinem eine Zacke von Krone gefallen. Und das kann man durchaus mal machen. Gehört auch zum guten Ton. Und wir betonen nochmal das Karma.
Und dass man sich im Leben immer zweimal sieht, ne? Das ist so.
Ja, genau. Das ist auch so, ne? Vor allem, wenn der Arbeitgeber mal anruft oder so, ne? Wenn ich eine Empfehlung schreiben soll oder ein Zeugnis, würde ich da sicherlich auch eher geneigt sein, das Maximale rauszuholen, was ich als Arbeitgeber fair und ordentlich rausholen kann. Ne? Gibt immer so Sachen und man sieht sich häufiger im Leben. Das ist wirklich so. Und wenn man dann mit einem guten Ausgleitstritt rausgegangen ist und sich nicht krank gemeldet hat, hat man es sicherlich leichter. Weil ich kann dir auch sagen, jedes Mal, wenn ich wieder einen zweiten Mitarbeiter eingestellt habe und ich wusste noch genau, welcher Mitarbeiter so rausgegangen ist, wo man dran schmecken konnte, du bist einfach nicht arbeiten gegangen, hast uns da im Stich gelassen, weil das und das gewesen ist, dann habe ich das auch direkt im Vorstellungsgespräch auch angesprochen. Und das sind halt doofe Punkte, wo man dann vielleicht auch als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer eher dann auch vielleicht sich nicht mehr bei dem alten Arbeitgeber bewirbt, obwohl man vielleicht doch wieder gerne hin würde oder die Aufträge sieht und es passend war und man irgendwie zu dem Zeitpunkt vielleicht ein bisschen neben der Spur war. Ja, aber das sind dann Dinge, wo vielleicht dann die Tür zugefallen ist und das ist ja vielleicht auch nicht so förderlich, ne? Weil wir haben ja gerade in der Zeitarbeit häufig auch die gleichen Kandidaten wieder, was ja auch gut ist. Das spricht ja auch für uns. Alex, vielen, vielen Dank.
Na, gerne, lieber Daniel.
War mir wieder eine Freude. Wir gucken, was wir vielleicht auch Neues vom Text und Schriftform demnächst vielleicht haben. Vielleicht gibt es da auch bald was Neues, was wir berichten können.
Ja, neuer Termin ist ja, ich glaube, 12.06.
Ja, also, okay. Dann gucken wir mal, vielleicht gibt es da was Neues. Wir werden wie die Feuerwehr ganz schnell dann dabei sein und dann werden wir euch mit den neuesten Infos versorgen. In diesem Sinne, bereit für Zeitarbeit, viel Gesundheit und dem einen oder anderen auch eine schöne Ferienzeit. Jetzt geht nämlich langsam auch los. Schöne Wetter. Sommer. Sommer steht vor der Tür. In diesem Sinne. Ciao.
Tschüss. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.